Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin.
Hier spricht Berlin, hier spricht Berlin. 18 Uhr und 6 Minuten. Das Radio 1 Medienmagazin am 17. Mai 2025 kommt heute nicht aus der Medienstadt Potsdam-Babelsberg, sondern aus Berlin. Aus dem Haus des Rundfunks in Berlin-Charlottenburg. 80 Jahre nach dem Beginn des Nachkriegsrundfunks in Berlin. Sie hörten eben den Sendeanfang am 13. Mai 1945 um 20 Uhr. Die vier Nationalhymnen der Siegermächte wurden zwar damals auch gespielt, natürlich ausgespielt, sind jedoch in der Fassung von 1945 nicht überliefert und wurden von mir hier mit anderen Fassungen kollidiert eingeführt. Für den sinnlichen Einstieg in eine Spezialausgabe am historischen Ort sozusagen im kleinen Sendesaal vom Haus des Rundfunks begrüße ich zum Ersten Ulrike Ruf. Sie ist Künstlerin, Autorin, Regisseurin, unter anderem für die Stunde Null, ein Radio-Reenactment zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Haus des Rundfunks hier am 8. Mai 2025, also vor wenigen Tagen in Kooperation mit Radio 3 inszeniert. Was interessierte Sie denn an der Umbruchzeit vor 80 Jahren als erstes, Frau Ruf?
Ja, ich habe über einen interessanten Podcast über das Haus hier, Haus des Rundfunks, erfahren, dass in der Nacht vom 1. bis 2. Mai der Großdeutsche Rundfunk seine Sendefolge beendete, also damit das zentrale Propagandainstrument der Nazis verstummte. Es folgte eine 11-tägige Funkstille, von der ich mittlerweile weiß, dass sie wahrscheinlich kürzer war. Aber trotzdem, was für ein Moment zwischen Ende und Anfang. Wie kann ich diesen Moment nacherlebbar machen? Das hat mich irgendwie sofort gepackt. Wie wirkt auch so ein Moment eventuell auf uns heute? Es ist weit weg, der Zweite Weltkrieg, und doch natürlich sind die Kriege näher gekommen. Sind es Fragen, die uns heute auch wieder beschäftigen? Mich hat es interessiert, Publikum an den Originalort zu bringen. Auch wir sind heute am Originalort. Das hat einen besonderen Reiz.
Auf jeden Fall.
Das Haus des Rundfunks.
Dann hören wir Dr. Kai Knörr vom Institut für Künste und Medien, Europäische Medienwissenschaft von der Uni Potsdam. Herzlich willkommen. Wir hatten schon zwei, dreimal die Gelegenheit, Ihre Expertise hier einzuführen. Was ist für Sie mehr oder weniger die spannendste Zeit gewesen in diesen Monaten des Jahres 1945?
Das ist genau der Punkt, dass es eine Zeit ist und kein Moment und kein harter Zeitpunkt, auch wenn immer harte Zeitpunkte ja behauptet werden. Der 8. Mai ist ja auch so ein harter Zeitpunkt, den wir gerade begangen haben als Befreiungstag. Aber wie diese Stunde Null sich wohl angefühlt haben mag in Berlin, wann eigentlich die Einwohner von Berlin das Gefühl hatten, befreit zu sein, beziehungsweise welche Rolle auch der Rundfunk dabei gespielt hat, dass man wusste, jetzt geht's weiter, und welche Atmosphäre auch hier das Haus im Haus war. Da gibt's ja Dokumente, über die wir auch sprechen, und da ist sehr viel interagiert worden.
Aus dem Haus, das ist das Stichwort. Nikolaus Löwe sitzt bei uns am Tisch. RBB-Toningenieur mit radiohistorischen Kenntnissen, sage ich mal. Du arbeitest hier ja tatsächlich in diesen historischen Mauern. Der interessanteste Moment für dich vor 80 Jahren war was?
Ich finde es unglaublich faszinierend, dass zwischen dem Ende, wo der Großdeutsche Rundfunk aufgehört hatte zu senden, die Propaganda eingestellt wurde, und dem Neuanfang, die Leute, die in diesem Haus gearbeitet haben, das waren da ungefähr noch 40 Personen. Es gab außerdem noch Soldaten, es gab Flüchtlinge, die sind ihrem Alltag nachgegangen. Ja? Das heißt, wir wissen, dass hier beispielsweise dann noch weiter zwischendurch Musik gesendet wurde, auch unter russischer Ägide wieder. Einige, die fliehen konnten, sind zurückgekommen, weil sie nicht wussten, wo sie hätten hingehen können. Also dieser Aspekt der Normalität, während ringsherum die Stadt brannte, das finde ich unglaublich.
Rainer Sucko ist in unserer Runde von Welle 370 vom Förderverein Sender KW e.V. vom Funkerberg Königs Wusterhausen, Autor der Bücher Eine Prise Funkgeschichte, 50 Geschichten aus 100 Jahren Rundfunk, Radio Geschichten aus 100 Jahren Rundfunk. Du hattest die Idee zu dieser Sendung. Was war denn der Impuls überhaupt?
Tatsächlich auch zwei Seiten einer Geschichte oder der Geschichte überhaupt. Auf der einen Seite eigentlich die Gründung des Rundfunkorchesters, maßgeblicher betrieben von Otto Uhr, Urak. Otto Urak, der Künstler der ersten Stunde im Rundfunk in Deutschland, im Voxhaus. Und der war nämlich am 15. Oktober 23, also zwei Wochen vor dem Start des offiziellen Rundfunks in Königs Wusterhausen, und hat dort gespielt mit einem Orchester und hat festgestellt, dass es total schwierig ist, Künstler an dieses Mikrofon, dieses völlig ungewohnte Instrument irgendwie ranzubringen. Und ihm wurde sehr schnell klar, okay, also wenn wir jetzt jeden Tag Live-Radiosendung Musik spielen wollen, dann brauchen wir unbedingt ein Orchester, was das Mikrofon kennt und nicht immer wieder neu eingestimmt werden muss. Das ist die eine Seite. Und das andere Seite ist ja eigentlich das Ende der Geschichte. Nämlich, wir sprechen ja heute noch über den Sender Tegel. Dieser Sender steht heute in Königs Wusterhausen, leider in einem nicht so schönen Zustand, aber wir haben also diese beiden Enden dieses historischen Umstands bei uns in Königs Wusterhausen irgendwie mitbestimmt und mitgestaltet. Und dann sitzen wir jetzt hier und da fließt alles zusammen im Haus des Rundfunks, an diesem Ort, wo so viele historische Rundfunkmomente stattgefunden haben. Und das ist einfach grandios.
Genau, und auch damals wie heute kommt diese Sendung
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und ich gebe gleich weiter an Nikolaus. Das Haus wurde ja, also das Haus des Rundfunks, 1931 dem Deutschen Rundfunk übergeben, mit dem damals besten technischen Standard. Wie hielt dieses Haus denn überhaupt stand in den letzten Kriegsmonaten, weiß man das?
Also das Bemerkenswerte ist, dass dieses Haus in der gesamten Kriegszeit nicht wesentlich zerstört wurde. Weder wurde es angegriffen durch die Bombenangriffe, die ab 43 eigentlich fast täglich gekommen sind.
Ja, absichtlich, weiß man das?
Man vermutet das zumindest. Es hat also nie einen Einsatzbefehl gegeben, das Haus anzugreifen. Das gilt auch für alle alliierten Kräfte. Es gab also relativ sehr geringe Sachschäden, 2-3 Granateinschläge im Innenhof, ein paar zerbrochene Scheiben. Aber ansonsten war dieses Haus bis in die letzten Tage betriebsbereit. Und es gab dann nebenan den Hochbunker, einen dreistöckigen Betonklotz, der ist erst 2003 abgerissen worden. In dem hatte man die kompletten Sendestudios nochmal gedoppelt. Dort gab es ein Schallarchiv, dort gab es Büros für die Nachrichtensprecher. Und aus genau diesem Bunker ist ja dann am Ende auch gesendet worden. Ab 44 eigentlich immer abends und dann 45 die gesamte Zeit. Das heißt, der Sendebetrieb ist durch die Kriegshandlungen gar nicht wirklich beeinträchtigt gewesen.
Ulrike Ruf, wir haben es schon erwähnt, in diesem Saal, in dem wir jetzt sitzen, dem kleinen Sendesaal, den hatten Sie am 8. Mai gemietet. Und ich versuche mal, das so ein bisschen zu beschreiben, Ihre künstlerische Aktion. Die Luft war mit leichtem Nebel gefüllt. Durch die hohen Fenster drang unterschiedliches Licht auf den Parkettfußboden und wurde vom Nebel sehr gut gestreut, wie ich fand. Im rechten Viertel vom Saaleingang aus betrachtet stand ein Flügel. Im gesamten Raum waren 8 Lautsprecher verbaut, also sehr ungewöhnlich viel mehr Kanalton. Das Publikum verteilte sich zum großen Teil stehend im Raum. Und bevor wir uns einen Ausschnitt natürlich nur im Zweikanalton anhören, was war denn der Impuls genau für diese Soundcollage am historischen Ort, außer jetzt nun das, was Sie schon geschildert haben, dieses Feature von Wolfgang Bauernfeind, das in 5 Teilen auch als RBB-Podcast in der ARD-Audiothek steht?
Ja, für mich war das spannend, das Publikum so in eine andere Zeit eintreten zu lassen, in diesen eben historischen Raum, der durch den Nebel so ein bisschen unwirklich gemacht worden ist. Oder es war so ein Haze eigentlich eher. Und ansonsten war der Raum leer. Also Sie sagen ja, es gab ein Klavier, aber es spielte auch erstmal niemand. Und man tauchte also ein. Und ich habe versucht, diese Nazi-Radiozeit mit einer sehr stark verdichteten Radiokollage, also aus Originaltondokumenten aus dem Deutschen Rundfunkarchiv, zu füllen. Das Publikum ist eigentlich eingetaucht in diese Welt. Man kriegte die Sounds von allen Seiten. Man wurde von dem Applaus zu den Reden von Goebbels und Hitler eingehüllt. Man wurde auch angesprochen. Man war plötzlich selbst Publikum. Gleichzeitig gab es eben auch Kindersendungen oder auch sehr viel Unterhaltung. Und mir war das wichtig, erstmal dieses davor, also vor diesem Moment der Stille, überhaupt erstmal erfahrbar zu machen, auch um so eine Fallhöhe zu kreieren, um dann eben in diese Stille hinein so einen ganz besonderen Moment erlebbar zu machen.
Jeder stellt den Empfangsapparat nach Bedarf und Geschmack ein. Entscheidend aber ist, dass er ihn einstellt. Besonders angesichts des Ernstes der Zeit, die wir augenblicklich durchleben, hat der Rundfunk ganz bestimmte Aufgaben.
Liebe Jungen und Mädel, ihr habt nun schon oft mit Familie Fröhlich gespielt und gelacht. und dabei gemerkt, dass ihr eigentlich auch alle mit zur Familie Fröhlich
gehört. Natürlich.
Eben, weil ihr ja mit uns fröhlich seid.
Du bist nur ganz und gar verrückt geworden, sag mal. Du kannst doch ihn ansagerisch nicht mitten in der Sendung unterbrechen, du alberne Gurke.
Ich bin doch gar nicht natürlich. Hey,
es geht nicht so sehr darum, ein schweres und ernstes Programm, das am Ende nur einen Bruchteil des Volkes erfassen kann, zu senden, sondern vielmehr darum, den breiten Millionenmassen unseres Volkes in ihrem schweren Daseinskampf so viel wie möglich Entspannung, Unterhaltung, Erhebung und Erbauung zu vermitteln.
Drum hör nur zu, dann hörst auch du.
Auf Posten zu stehen gegen Lüge und Verleumdung, und damit ist er neben der Presse die schärfste geistige Waffe,
wir helfen nämlich Mutter bei der Abwehr.
Und dann, wir müssen hier kürzen, geht es dann auch gleich in die Kriegspropaganda. Vielleicht noch ein paar Worte dazu?
Naja, der ganze Sender oder das ganze Radio war eine einzige Strategie und eine einzige Manipulation. Und bis ins Ende hinein gab es Durchhalteparolen und wurde an die Opferbereitschaft der Bevölkerung appelliert. Und in dem Moment, in dem plötzlich die Klänge verhallt sind, also ich habe auch Sounds aus Luftangriffen, Bombenabwürfe, Sirenen gefunden, in dem Moment, wo das plötzlich alles verhallt ist, tritt Stille ein und tritt ein Pianist auf. Plötzlich ist da ein Mensch.
Übertragen wir aus der Krolloper in Berlin die auf Befehl des Führers einberufene Sitzung des Großdeutschen Reichstags.
Meine Friedensliebe! Um einen endlosen Langmut soll man sich mit Schwäche oder gar mit Feigheit verwechseln.
Achtung, Achtung! Hier ist der Sender Gleiwitz. Der Sender befindet sich in polnischer Hand.
Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
Start frei!
Ja, wir machen hier eine kurze Zäsur, musikalisch auch, und werden dann auch ganz kurz besprechen, welche Funktion die Musik in der Propaganda hatte.
In einer Nacht im Mai, da kann so viel passieren, man kann sein Herz verlieren, und das geht 1, 2, 3. In einer Nacht im Mai,
das ist Marika Röck aus dem Spielfilm gleichen Namens. Und wir hören mal, wie das 1938 war, das gerade 2 Jahre später klang. Eine Nacht im Mai. Nikolaus, du hast uns diese Aufnahmen mitgebracht. Was kann man daran erkennen?
Es ist ein typischer Unterhaltungsfilm aus den 30er Jahren, der natürlich ablenkt von den Ereignissen des Krieges. Gerade diese Aufnahme von 1940, die ja, wenn ich das richtig verstehe, hier im großen Sendesaal entstanden ist. Ja?
Genau, in diesem Film Wunschkonzert.
In dem Film Wunschkonzert, da ging es ja darum, der Rundfunk soll unterhalten, was ja auch eines der großen Ziele war, die Goebbels mit dem Rundfunk hatte. Und das war 1940 noch möglich. Interessanterweise durfte aber dieses Lied dann schon 1945 hier im Rundfunk nicht mehr gespielt werden. Es war in der Folge vom Attentat vom 20. Juli 1944 hat man nämlich auch das Programm anders eingestellt, dass man zum Beispiel in der Musik dann die Schlager weggelassen hat, also solche Dinge wie "Davon geht die Welt nicht unter" oder "Mir fehlt kein Pfennig zum Glück" oder eben auch "In einer Nacht im Mai", weil man eben mehr Bruckner und Wagner senden wollte, um die Leute auf diesen Endkampf einzustimmen und dieses Propagandainstrument voll auszuspielen. Und ich fand diesen Titel so bewegend, weil "In einer Nacht im Mai", als dann der Berliner Rundfunk wieder angefangen hat zu senden, da konnte man den dann wieder spielen, was aber eben bis zum 2. Mai nicht erlaubt war.
Ja, das ist überhaupt interessant zu merken. Wir haben eben über Propaganda gesprochen, dass natürlich Propaganda nicht eben die plumpe Wortpropaganda war. Das hat Goebbels im Grunde genommen ja schon nach einem Jahr gemerkt, dass das nicht funktioniert, sondern dass man das im Gewand der Unterhaltung machen muss. Und insofern sind natürlich Unterhaltungsformate hier immer moduliert worden, um auch Botschaften letztlich an die Bevölkerung zu senden. Das geschieht natürlich auch durch sowas. Übrigens, Wunschkonzert ist ja wirklich beeindruckend. Man kann diesen Film ja sehen, immer noch dieses Machwerk. Es ist ja wirklich ein obszöner Film, muss man sagen. Dass der ist viel zu harmlos auch in seiner DVD-Edition dargestellt eigentlich. Wie da eben 1940 eben auch dieser Großdeutsche Rundfunk als Unterhaltungsmaschine und auch noch in Reminiszenz an die schöne Olympiade, sozusagen diese Kriegsentwicklung eigentlich beschönigt wird.
Und vor allen Dingen wird auch daran deutlich, dass es ja eine Scheinwelt war, denn Nikolaus hat uns auch eine Aufnahme mitgebracht, bei der habe ich jetzt schon Gänsehaut, weil ich weiß, was ich gleich hören werde.
Es ist ein Ausschnitt aus einem Klavierkonzert, Beethoven 5. Klavierkonzert, hier vom Rundfunkorchester, gespielt unter Arthur Rother am Klavier Walter Gieseking, hier auf der Bühne des großen Sendesaals. Wir wissen nicht den genauen Tag der Aufnahme, es war Ende 43 oder Anfang 44. Und man hat dort, wir spielen gleich einen Ausschnitt vom Ende des ersten Satzes, und man hört dort nach der Klavierkadenz in der leisen Stelle im Hintergrund so, das ist die Flak. Die stand aber nicht auf dem Funkhaus, die stand nämlich auf der Messe. Auch das eine Maßnahme, um erst gar kein feindliches Feuer aufs Funkhaus zu lenken. Das Absurde an dieser Aufnahme ist, die stellt den Gipfel der technischen Qualität dar, denn es ist eine Stereoaufnahme mit einer unglaublich brillanten Klangqualität. Und die Musiker, die spielen auf höchstem Niveau. Und währenddessen ist Luftangriff. Das war dort der Alltag.
Das ist wirklich echt, ne? Das ist nicht irgendwie Fiction oder nachgestellt von Guido Knopp, sondern das ist einfach, das hast du entdeckt oder wer hat das entdeckt?
Die Aufnahme ist schon länger bekannt. Es ist eine von den ungefähr 200 bis 300 Stereoaufnahmen, die hier gemacht worden sind auf Magnettonband. Dieses Band ist wahrscheinlich, das hat er nie ganz zugegeben, durch den Toningenieur Helmut Krüger persönlich rausgeschmuggelt worden. Jedenfalls hat er diese Aufnahme hier gemacht und er selber hat sie 1963 von dem alten Bandmaterial umgeschnitten auf ein moderneres Band. Und dieses Band habe ich restauriert. Und wir wissen die Mikrofonaufstellung, wir kennen die gesamten Begleitumstände dieser Aufnahme. Das ist die älteste vollständige Stereoaufnahme, die wir haben.
Genau, und wir sprechen hier medienhistorisch auch von den ältesten Stereo-Tape-Aufnahmen der Welt, also sozusagen.
Ja,
also
diese, total.
Den Aufwand zu betreiben. Man hatte das Band und dann hatte man plötzlich auch den Anspruch, den Raum mit aufzunehmen. Und das war dann Stereo. Und natürlich ist das heute, für die heutigen Hörerinnen und Hörer ist das eben der Standard. Die hören jetzt haben jetzt diesen Raum gehört. Aber es war eben absolut exzeptionell damals, das zu machen.
Ja, und das waren wirklich nur 3 Mikrofone.
Ulrike Rufe, Sie haben ja 8 Kanäle sogar gemixt und man kann ja auch sagen, dass Sie auch Sirenengeheul eingemischt haben, das natürlich nicht aus Aufnahmen, die zufällig entstanden sind, sondern da gab es dann natürlich viel Material, nicht, oder? Wie war das?
Ja, es gab etwas Material. Es gab Material eben aus dem Deutschen Rundfunkarchiv, wo über dem stand Luftangriff auf Berlin und es waren zum Teil auch längere. Ja, es sind ja oft auf Schallplatte dann gewesen, dass also man hört das Knistern noch und das Knackeln, was ja nicht im Original drin war, sondern es ist ja letztendlich nur auch eine Möglichkeit gewesen, das aufzuheben, zu verwahren. Aber man merkt, man ist eben, diese Töne sind aufgenommen worden. Also die Sounds aus dem Bombenkrieg um Berlin, die gibt es. Und das, ich weiß nicht woher, es sind wenige Informationen da an dem Originalmaterial im Archiv darüber zu sehen, aber es ist aus der Zeit.
Allen Ballast abgeworfen haben, den wir bisher durch unser Leben schleppten, den wir oft fälschlich Kultur nannten, und der doch letzten Endes nur billige Zivilisation war.
Wen haben wir da zum Schluss gehört, Frau Ruf?
Das war der Gauleiter Hanke, der in der Festung oder der die Festung Breslau bis Anfang Mai noch verteidigt hat und sich dann als erster oder einziger über die Landebahn, die er dort hat bauen lassen, mitten in der Stadt aus dem Staub gemacht hat. Und der hier, wie ich finde, so erschütternd und grausam auf allen Ebenen irgendwie versucht, Menschen irgendwie nochmal, ja, ich weiß nicht, was er eigentlich wirklich wollte, aber er spricht von ihnen eigentlich letztendlich wie, ja, über Menschenmaterial, die er versucht, in so einen sinnlosen Krieg zu schicken und ihnen irgendwie zu verkaufen, dass das erstrebenswert ist. Und diese Kultur, die er in der Nazizeit auch immer als angeblich tausendjährige Kultur den Menschen vorgegaukelt worden ist, die ist auf einmal nichts mehr wert.
Dann gab es diese Stille, die Sie auch tatsächlich hörbar gemacht haben, indem Sie ja gar nichts gespielt haben, beziehungsweise das berühmte Stück von John Cage, 4:33. Bei Ihnen war es irgendwie 5 Minuten 27 oder so. Aber wir machen jetzt einen Sprung zum 13. Mai, als um 20 Uhr, damit sind wir auch eingestiegen in dieses Medienmagazin, der Berliner Rundfunk plötzlich begann. Und wir hören Matthäus Klein und Hans Mahle, zwei der wichtigsten Leute vom Anfang.
Ich persönlich kam mit einer größeren Gruppe von Antifaschisten, die mit mir zusammen an der Front gewesen sind, an der Seite der Sowjetarmee. Ich persönlich war Frontbevollmächtigter der ersten Weißrussischen Front und hatte natürlich also einen ganzen Kreis von Mitarbeitern. Und wir sind am Tag nach der Kapitulation, also früh am 9. Mai, zusammen nach Berlin gefahren und haben zunächst also in Karolinenhof unser erstes Quartier gehabt.
Also ich sollte an sich die Jugendarbeit machen. So hatte auch die Jugendkommission in Moskau geleitet und so weiter. Sollte hier also nun das eigentlich machen, was dann Honecker und andere Leute gemacht haben.
Der 13. Mai 1945 war ein Sonntag mit viel Sonne, mit viel Wärme. Dieser schöne Maitag stand in einem starken Kontrast zu dem, was so allgemein in Berlin zu sehen war. Berlin hat stellenweise ja noch gebrannt. Es gab fürchterlich viele Ruinen. Die Straßen, die waren kaum oder nur sehr schwer passierbar. Über der ganzen Stadt lag ein richtiger Brandgeruch. Ich kann mich erinnern, dass noch zum Beispiel der Turm des Roten Rathauses gebrannt hatte an jenem 13. Mai, aber auch sonst an verschiedenen Orten. Und zum Teil wurden sie auch von bestimmten Gegnern damals, von den sogenannten Werwölfen, neu gelegt.
Ich wurde also am 13. Mai morgens aus dem Bezirk Tiergarten, wo ich zugeteilt war, der Bezirkskommandantur, wurde ich also telefonisch nach Friedrichsfelde, der damaligen Stadtkommandantur, zu Generaloberst Bersarin gebeten. Und als ich da ankam, war also Walter Ulbricht schon da. Und dann wurde gesagt, es muss sofort der Rundfunk in Betrieb gesetzt werden. Am 13., als er in Betrieb gesetzt wurde, morgens haben wir das erst erfahren überhaupt. Also ich nehme an, dass wahrscheinlich der Generaloberst Bersarin der Sache nicht die Bedeutung zugemessen hat, die man hier hätte zumessen müssen. Denn die westlichen Alliierten, die hatten längst ihren Rundfunk in Betrieb. In Hamburg, in Köln, in Frankfurt und in München, da waren schon die Rundfunksender alle in Betrieb. Ja? Und so waren auch die Festlegungen. Die Festlegungen waren in Jalta gefasst worden auf der Konferenz, dass der Rundfunk in der Hand der Alliierten bleibt. Die Alliierten also praktisch die Politik des Rundfunks bestimmen.
Ja, zunächst waren wir ein ganz kleiner Kreis. Den Auftrag, den Rundfunk in Gang zu bringen, hatten damals Hans Mahle bekommen, Fritz Erbenbeck, Arthur Mannbar, Erwin Wilke, ich selbst.
Die Sendeeinrichtung des Berliner Rundfunks, um den handelte es sich nämlich zunächst ja. Die Sowjets gaben dann was anderes auch zunächst gar nicht frei. Lag ja in Tegel, zu der Zeit, wo heute der Flugplatz ist. Ja?
Und von Karolinenhof aus fuhren wir dann, es war noch ein Techniker mit, Erwin Wilke, nach dem Tegeler Sender, um dort die erste Sendung vorzubereiten.
Da war also das Sendegebäude des Berliner Rundfunks, so nannte er sich nicht zu der Zeit anders, denn wir haben ihn erst Berliner Rundfunk genannt. Dann stellten wir also fest, dass, jawohl, dort ging es, allerdings Studios waren da auch zerstört, das ging also nicht. Aber man konnte ja die erste Sendung auch von draußen fahren und konnte einen Tisch aufstellen und Stühle und fertig war die Geschichte. Das ging ja zu Anfang alles. Und wir haben das ja an der Front oft gemacht, also das war gar kein Problem.
War das wirklich kein Problem, Nikolaus?
Unter Kriegsumständen sicherlich nicht, aber man muss sich das mal vor Augen führen. Zunächst mal das Funkhaus, das war in russischer Hand, da wurden die Sendungen produziert, aber ausgestrahlt wurden sie von dem Sender in Tegel. Diese Verbindung war getrennt. Man hatte die Sendungen, die in den letzten Tagen vom Funkhaus ausgestrahlt wurden, über einen Behelfssender auf dem Bunker ausgestrahlt. Der war im Prinzip in West-Berlin zu empfangen. Wir reden jetzt vom Sender Tegel, der in großen Teilen des Deutschen Reiches zu empfangen gewesen war. Und es gab keine Verbindung dahin. Deswegen sind sie überhaupt erst dahin gefahren. Die mussten zum Beispiel, weil die Brücke über den Hohenzollernkanal zerstört war, mussten sie da mit dem Kahn übersetzen. Und in Tegel selber, da war zwar der Sender intakt, aber das Studiogebäude nicht. Und deswegen hat man sich die studiotechnischen Einrichtungen von einem Ü-Wagen genommen. Es gab von diesen Soldatensendern, das waren im Prinzip mobile Studios, die konnte man benutzen. Und dann hat man eben, das vermute ich jetzt, wenn Mahle das so sagt, den Tisch draußen aufgestellt, das Studio im Ü-Wagen benutzt und damit aber den großen Tegeler Sender bespielt, der dann überall zu hören war.
Genau, also wenn wir dann über die Sendung sprechen, die Rainer vorgeschlagen hat oder den Tag über diesen eigentlichen Sendestart hier im Haus, dann müssen wir auch über sehr, sehr provisorische und abenteuerliche Verbindungen, die eigentlich ja die Truppe von Mahle hatte eben diese Improvisationserfahrung auch und die Erfahrung auch mit beweglichen Sendern sozusagen zu arbeiten. Das war ja das, was er mitgebracht hat. Und dann hat man auch tatsächlich im Grunde wirklich Militärtechnik genommen, um diese Verbindung herzustellen erstmal.
Dann hören wir uns mal den Sendestart an.
Matthäus Klein war der erste Sprecher des Berliner Rundfunks.
Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin auf Welle 356 Meter gleich 841 Kilohertz.
Ich habe die erste Sendung mit Arthur Mannbart zusammen vorbereitet. Wir haben uns gut überlegt, was können wir alles bringen. Und da hat sich natürlich angeboten, dass wir zunächst beginnen mit den Nationalhymnen der Siegermächte und auch die Urkunde über die bedingungslose Kapitulation vorgelesen haben.
Nun übertragen wir den Wortlaut der Urkunde über die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte.
Die war natürlich in deutscher Sprache, aber andere Anweisungen und Befehle, die hatte der nur in Russisch.
Faschistische Germania, поставленная на Галлине Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию.
Diese Geschichten mussten übersetzt werden.
Genossen, der große vaterländische Krieg endete mit unserem vollen Sieg. Die Periode des Krieges in Europa ist zu Ende. Sie hörten die Botschaft von Marschall Stalin an das Volk aus Anlass der siegreichen Beendigung des Krieges.
Es gab in der ersten Sendung Nachrichten über Verhaftungen von Kriegsverbrechern. Wir haben einen längeren Beitrag gebracht über die Siegesfeiern, speziell auf dem Roten Platz am 9. Mai und so verschiedene Nachrichten lokaler Natur. Und etwas davon gesagt, dass also ein neues Leben natürlich beginnt und den Berlinern vor allem mitgeteilt, wo bestimmte Bäckereien aufgemacht haben, wo es Gemüseläden neu errichtet gibt, welche Krankenhäuser wieder arbeiten und was also vor allen Dingen in allernächster Zeit zu tun ist. Nicht, dass wieder neu aufgebaut werden muss.
Aber auch das Haus des Rundfunks als Gebäude, als technische Einrichtung musste wieder auf Friedenszeit umgebaut werden, Nikolaus?
Ja, es hatte noch einen Befehl gegeben von dem Stadtkommandanten von der Festung Berlin, General Weidling, dass das Haus zerstört werden sollte in den letzten Kriegstagen. Das haben aber dann die Mitarbeiter nicht mehr umgesetzt. Also weder haben sie das Gebäude gesprengt, noch haben sie die technischen Einrichtungen völlig unbrauchbar gemacht. Man hat also sich darauf beschränkt, zum Beispiel die Röhren aus den Verstärkern zu ziehen und in den Klimakanälen zu verstecken. Vorher hat man aber beschriftet, wo die hingehören. Das heißt, dieses Haus des Rundfunks wieder in Betrieb zu nehmen, war technisch nicht so ein Problem. Aber es hatte hier, beispielsweise hat es hier 2000 Flüchtlinge gegeben, eben, die hier im Haus gewohnt haben.
Das Haus war ja gar nicht leer.
Das Haus war gar nicht leer gewesen und insofern musste da auch erstmal sehr viel aufgeräumt werden. Und es musste wieder eine Kabelverbindung zum Sender in Tegel hergestellt werden. Das hat man mit einer Feldtelefonleitung gemacht. Das war dann die technische Voraussetzung dafür, dass dann später am 18. Mai aus diesem Haus ein Konzert übertragen werden konnte.
Rainer?
Und Ironie der Geschichte ist, dass ich eine Telefonleitung war. Also wie die ersten Modulationsleitungen auch, wurde eine Telefonleitung genommen und mit einer Telefonleitung quasi freigezogen durch die Stadt wurde die Modulationsleitung dargestellt. Die Techniker, denen haben sich natürlich, die haben gesagt, es geht auf keinen Fall, aber das hat man einfach gemacht, um es machen zu können, um das Haus des Rundfunks wirklich wieder in Betrieb zu kriegen als Quelle der Produktion.
Und die ist ja angeblich sogar auf Astgabeln geführt worden hin und wieder. Also das heißt extrem provisorisch. Ich würde aber vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, also welche Rolle dieses Haus spielen sollte, war ja offenbar nicht total klar geplant, wie überhaupt sehr vieles vielleicht in dieser Zeit nicht gut geplant werden konnte. Es war einfach auch Anarchie und Chaos. Also man hat irgendwann offenbar die Bedeutung des Hauses auch für die Herstellung der öffentlichen Ordnung gesehen und dafür natürlich auch dieses Programm hier starten wollen.
Ein Beispiel dazu ist, dass dieser Major Popow, der das Haus ja besetzt hat mit 200 Mann, der taucht vorher und nachher nie wieder auf. Also wenn man diese Handlung als kriegswichtig oder sehr wichtig für den Wiederaufbau eingestuft hätte, hätte man da vielleicht auch mehr gemacht. Der ist auch nach 2 Wochen nicht mehr da gewesen. Also diese Unordnung, die in diesen Tagen bestand, die können wir, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen, dass es auch noch das planvolle Vorgehen nicht gab, so lange bis Bersarin dann eben den Befehl gegeben hat, wir brauchen den Rundfunk. Bis dahin ist auch teilweise, ich habe Dokumente, die sagen, dass am 4., 5. Mai schon wieder aus dem Bunker gesendet wurde mit Tonbändern und Nachrichten. Aber da reden wir von einem kleinen Sender. Nur das ganze Instrument wieder in Betrieb zu nehmen, muss man wirklich sagen, das hat die sowjetische Besatzungsmacht gemacht. Die hat hier für Ordnung gesorgt.
Und eine andere Frage ist ja übrigens auch, wer konnte das hören oder hat es am 4. gehört, wer hat es am 12., am 13. und wer hat es am 18. gehört? In dem Befehl Nummer 1, den hier Nikolaus auch auf dem Tisch liegen hat, da wird eben auch die Konfiszierung der Rundfunkgeräte angeordnet natürlich, auch aus Sicherheitsgründen. Das wird sozusagen in dem Kapitel gemacht, wo es um Waffen geht. Also Radios sind quasi auch Waffen.
Bisschen widersprüchlich, weil die Russen ja wollten, dass man die Sendung hört.
Also dieser Befehl, er ist vom 27. April 45, Befehl Nummer 1 von Bersarin. Erst am 2. Mai hat Berlin kapituliert. Und ich lese diese Zeile in dem Befehl Nummer 1 allerdings so, da soll Radioempfänger und Radiosender sollen abgegeben werden, neben Fotoapparaten und Schusswaffen. Ich denke, es ist militärisches Funkgerät gemeint. Aber durch diese Unschärfe in der Formulierung haben die Leute ihre persönlichen Unterhaltungsrundfunkempfänger abgegeben.
Hören wir nochmal Hans Mahle. Er setzt nochmal an den 14. Mai an.
Am 14. Mai haben wir bereits 3 Stunden gesendet, ja. Und dann sind wir ganz rasch bis zum 18. Mai auf 18 Stunden gekommen. Immer bis 12 Uhr nachts und morgens um 6 ging es wieder los. Ja? Was haben wir gesendet? Was konnten wir senden? Wir konnten also zu der Zeit in der Hauptsache senden Musik. Es war moderne Klassik zu der Zeit, nicht wahr? Aber es waren auch viele Lieder. Also bekannte Lieder, Wanderlieder und sowas war es, nicht wahr? Nachdem die Leute nur Märsche und Wehrmachtgeschichten gehört und gesehen hatten, nicht wahr, war das also wichtig für uns. Und wir hatten zu wenig Leute wir konnten die Sendung politisch noch nicht richtig ausfüllen, nicht? Es war in den ersten Tagen so, dass die politischen Sendungen, es gab nur einen, der die Politik machte am Rundfunk, war ich. Ich musste von morgens um 6 sprach ich das Wort zum Tage, so würde man heute sagen. Also hieß anders bei uns. Und abends sprach ich die letzten Worte, immer zur Aufmunterung der Leute, nicht wahr? Eine Minute und nicht mehr und Schluss. Das alles ist weg heute verbrannt und weg in alle Winde zerstoben. Naja, und so haben wir also am 18. Mai haben wir also den 18-stündigen Sendebetrieb gehabt schon wieder.
Und hier brechen die Aufnahmen ab, die übrigens mein Vater Martin Wagner mit ihm persönlich geführt hat. Auch Matthäus Klein hörten wir aus seinem Archiv. Und glücklicherweise gibt es auf dem Funkerberg weitere Aufnahmen von Hans Mahle, die den Weg zu euch gefunden haben. Und da gibt es dann zusätzlich mit anderem Material genaue Kenntnis darüber, was hier am 18. Mai tatsächlich passierte.
Also insbesondere diese, was ist wirklich vor Ort geschehen, sind sehr schön von Katharina Riege beschrieben worden in der Biografie von Hans Mahle. Und ich möchte ein bisschen aus einigen Stellen zitieren von diesem 18. Mai. Für den Abend ist das erste große öffentliche Konzert der Nachkriegszeit aus dem Sendesaal des Funkhauses angekündigt. Der Krieg ist kaum 14 Tage vorbei. Werden die Menschen in ihrer Not überhaupt einen Sinn für solch ein Ereignis entwickeln können? An Künstlern jedenfalls fehlt es nicht. In erstaunlicher Geschwindigkeit haben sie vom Funkhaus Besitz ergriffen. Ein fröhliches Völkchen, beschreibt sie Mahle, das nach einem vergleichsweise gutem Essen in der Kantine nur noch aufgesammelt werden brauchte und sich so schnell zu einem provisorischen Orchester formieren ließ. Ein Mann, abgerissen und abgespannt, taucht plötzlich im Künstlerzimmer auf. Zu Fuß hat er sich von der Uckermark über die Schorfheide nach Berlin durchgeschlagen. Die Kollegen erkennen in ihm den Sänger Peter Anders, ein verehrtes und hochgeschätztes Mitglied der Berliner Staatsoper. Der lyrische Tenor wollte dieses Konzert nicht verpassen. Heißhungrig verschlingt er einige Butterbrote, ehe er in geliehener Jacke die Bühne betritt. Die Menschen beginnen in die Masurenallee zu strömen. Als die Sitzreihen im großen Saal überfüllt sind, weichen die Leute auf Fußboden und Bühne auf. Aber auch da wird es schnell zu eng. Auf der Straße versammeln sich Tausende, die dabei sein wollen. Über Lautsprecher können sie auch an dem Ereignis teilhaben. Generalmusikdirektor Leopold Ludwig dirigiert zum Auftakt Beethovens oder an die Freude. Zu den gefeierten Sängerinnen des Abends gehört Irma Balke von der Städtischen Oper und Margarete Klose von der Staatsoper Berlin. Mit dem Konzert gelingt Radio Berlin ein Durchbruch in der Hörerschaft, die lang entbehrte Musik sich aus der trostlosen Trümmerwüste emporschwingend trifft Nerv und Stimmungslage der Menschen mehr, als jede Proklamation zu leisten vermag. Also ich finde, besser kann man das wirklich nicht beschreiben.
Vielleicht nicht besser, aber nochmal anders. Aus eurem Archiv, Hans Mahle.
Am 18. Mai habe ich schon ein erstes Konzert aus dem großen Sendesaal des Funkhauses gemacht mit damaligen bekannten Künstlern, die also gesungen haben, nicht wahr, rezitiert haben, nicht wahr, und das war eine Riesensache. Wir haben das ja nur im Funk ein paar Mal bekannt gegeben. Zeitung gab es zu der Zeit nicht in Berlin. Zu Tausenden standen die Leute vor dem Funkhaus. Wir konnten sie ja gar nicht alle rein. Also nur ein paar Leute kamen in den Funksaal. Der Funksaal, naja, ungefähr, wenn du alles zusammenstoppst, kriegst du 1000 Mann rein. Nicht wahr? So ungefähr ist das. Aber da waren vom Funkhaus waren zigtausende Menschen, nicht wahr? Die damals also sich weinten, die Arme gefallen sind und der Meinung war, dass von nun ab eine neue Epoche beginnt. Ich war nicht, mit den bekannten Künstlern, die ihnen etwas zu sagen hatten.
Ja, Kai Knörr, als Medienwissenschaftler sind Sie natürlich sehr akribisch und haben versucht rauszubekommen, was denn tatsächlich an diesem Abend wirklich gelaufen ist, weil es gab so einige sich widersprechende Erkenntnisse.
Ja, ich wollte nur mal kurz nochmal zu dem Ton hier sagen, bei Mahle ist ja wirklich auch immer dieser Widerspruch ganz lustig, dass man hier so ein Hamburger Idiom hört, ne? Ein ganz frischer Hamburger Sound, und dann ist es eben der Generalintendant des DDR-Rundfunks. Eigentlich sehr interessant, wie sich das da so ein bisschen
aber erst später.
Erst später, genau. Ja, ich habe beim Deutschen Rundfunkarchiv nachgefragt und Brigitta Hafes hat mir freundlicherweise eine Unterlage geschickt. Und die ist interessant, weil sie eben nicht aus dem Rundfunkbestand kommt. Also es gab hier im Haus oder in den Beständen des Rundfunks keine Akten zum 18. Mai 45, wohl aber vom Deutschen Opernhaus Berlin, wie es sich damals nannte, vermutlich die Staatsoper. Und da wird eben eine Konzertfolge für Freitag, den 18. Mai 1945, 17 Uhr Berliner Zeit, beschrieben. Und da sind eben verschiedene Musikstücke drin genannt. Und Leitung Leopold Ludwig, Solisten genannt und so weiter.
Wir haben jetzt natürlich gewollt, dass wir passenderweise, weil ja morgen der 18. Mai ist, dass wir genau 80 Jahre später im großen Sendesaal diese kleine Erinnerungsrunde machen. Aber der große Sendesaal ist, oh Wunder, besetzt. Und zwar nicht mit einem Sinfonieorchester, sondern mit Chören oder mit einem Shanty-Chor, Nikolaus.
Da ist das Festival der Shanty-Chöre, was jetzt gerade stattfindet, in diesem Moment.
Vielleicht können wir da mal reinschalten. Peter in der Tonregie.
Treiben uns die Stürme zu den Inseln.
Nichts. Ist gerade Pause oder was findet da statt? Ah. Jahre später, Shanty, das passt ja zum Norddeutschen von Hans Mahle, wie die Faust aufs Auge. Aber Nikolaus, du hast rausbekommen im Archiv zusammen mit Christian Kollett, unserem Chefarchivar, kann ich das so sagen, was tatsächlich dann auch noch gespielt wurde mit einer Aufnahme aus jenen Jahren, aber nicht die Originalaufnahme, richtig?
Ja, also wir haben keine, im Schallarchiv keine dokumentierten Mitschnitte von dieser Veranstaltung. Die erste Aufnahme ist dann, hast du das Datum gerade?
29. Mai oder so.
Am 29. Mai oder so haben wir sie. Mhm. Vom 18. haben wir sie nicht. Aber wir haben ja die Konzertabfolge. Und unter anderem ist da Beethovens Leonoren-Ouvertüre gespielt worden. Das ist ja ein sehr beliebtes Stück. Und wir haben von diesem Stück eine Aufnahme gefunden, die wahrscheinlich 45 oder 46 gemacht wurde mit den Berliner Philharmonikern. Wahrscheinlich hier im Haus des Rundfunks oder in der Christuskirche Dahlem. Und die Leitung hat Sergiu Celibidache. Und das ist nicht nur an sich ein großer Dirigent, sondern es ist auch zufällig der gleiche Mensch, ohne den diese Sendung am 13. Mai nicht hätte stattfinden können. Das war ein Musiker, der wohnte in der Kantstraße. Und Mahle brauchte die vier Nationalhymnen und die von den Amerikanern war partout nicht aufzutreiben, bis ihm jemand empfohlen hat, dass dort also ein Musiknerd wohnt. Und den solle er mal fragen. Und Celibidache hatte diese Schallplatte. Und deswegen finde ich, dass das ein sehr, sehr schöner Bogen ist zur Sendung vom 13. Mai, dass wir jetzt Celibidache hören.
Und zwar mit Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven, Leonoren-Ouvertüre Nummer 3, C-Dur, Opus 72. Aber nicht die älteste Tonaufzeichnung aus dem HDR, wie du schon sagtest, Nikolaus. Die heißt nämlich wie?
Das ist eine Sinfonietta Opus 31 über russische Themen von Rimsky-Korsakow. Und die ist definitiv im großen Sendesaal aufgenommen worden. Und zwar am 29. Mai 1945.
Thank you.
Eine Aufnahme, die am 29. Mai dann 80 Jahre alt wird. Also irgendwie klingt das sehr heutig. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das schon so lange Zeit her ist. Weil es gibt ja auch immer noch Rundfunkorchester, die gehören immer noch zum Bestandteil. Frau Ruf, haben Sie bei Ihren Recherchen die Rolle der Orchester irgendwie so nachempfinden können? Das ist ja etwas, was immer wieder auch jetzt heutzutage in Frage gestellt wird. Sollte man Rundfunkorchester weiter an Radioanstalten andocken oder sie privatisieren, was wahrscheinlich nicht geht? Oder doch?
Also ich habe natürlich verschiedene historische Aufnahmen, unter anderem waren da auch Rundfunkorchester dran beteiligt. Also die Tradition ist eben alt, die ist ganz eng mit der ganz frühen Zeit des Rundfunks schon verbunden. Und natürlich gab es in der Nazizeit auch Missbrauch. Also diese ganzen, sagen wir mal, ja, großen deutschen Komponisten, die ja auch diese heroische Musik zum Teil komponiert haben, die wurde natürlich auch benutzt. Aber gleichzeitig hören wir, wie nach dem Krieg sie auch wieder ihre Funktion hat und wie die Musik für die Leute wichtig war, wie es wichtig war, dass die Leute hier hingekommen sind und ihre Orchester wieder gehört haben und auch dann ja ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln konnten darüber, dass eben diese Musik vielleicht eben doch auch zeitlos ist.
Kai Knörr.
Und als Musikproduzent war der Rundfunk natürlich von Anfang an total wichtig, ne? Also dadurch, dass es eben Massenmedien, das erste elektronische Massenmedium war, hatte man so eine Topologie, auch ökonomisch eine Struktur, die es einfach ermöglicht hat, wahnsinnig gute Qualität herzustellen, sowohl musikalisch gute Künstlerinnen und Künstler zu engagieren, aber auch Komponisten und Komponistinnen zu beauftragen, und dementsprechend sind auch sehr, sehr viele Ursendungen und Werkschöpfungen überhaupt durch den Rundfunk erst entstanden. Insofern gibt es da eine große Tradition. Und diese Aufgabe, die besteht natürlich im Grunde genommen weiter.
Der Rundfunk ist immer noch ein wichtiger Auftraggeber für Komponisten, gerade eben im Bereich der neuen Musik, was eine Musikgattung ist, die sich ohne die Rundfunkorchester wahrscheinlich gar nicht in dieser Form entwickelt hätte, wie wir sie heute haben. Und wir müssen uns schon darüber bewusst sein, dass die Orchester ein unglaublicher kultureller Wert sind, ja, und ob wir wirklich bereit wären, auf sowas zu verzichten. Denn das ist, diese Rolle erfüllen sie ja nach wie vor. Und die nimmt sonst keiner ein.
Ja, das ist sozusagen der Ausblick in die Gegenwart. Versuchen wir noch ganz kurz zu sagen, warum die ARD so klingt, wie sie klingt heute. Hat sich vielleicht so ein bisschen auch jetzt dargestellt. Die ARD wird im Juni 75 Jahre alt. Der DDR-Rundfunk existiert nicht mehr, aber sie kommen alle aus dieser ähnlichen Tradition, aber überformt durch den jeweiligen Alliierten, der in der Besatzungszone natürlich das Sagen hatte. Kai, wir müssen noch unbedingt erwähnen, dass ich dann der RIAS sozusagen gründete, als DIAS, als Drahtfunk im amerikanischen Sektor zunächst, dass auch Protagonisten aus dem Haus des Rundfunks rüberwechselten.
Zum Beispiel Hans Rosenthal, der hier seinen Einstieg hatte, auch kurz nach dem 13. Mai 1945 hier sozusagen auf der Matte stand. Und die Berliner hatten tatsächlich schon eine erstaunliche Medienvielfalt dann sehr schnell. Ab 1946 spätestens gab es hier drei Radiosender, die sozusagen die medienpolitischen Interessen der Alliierten vertreten haben. Das heißt, dem Berliner Rundfunk wurden noch der DIAS, später RIAS und der NWDR hinzugefügt oder beigefügt. Und insofern konnte man auch den Kalten Krieg hier schon ein bisschen früher spüren in Berlin als anderswo möglicherweise.
Und zu erwähnen ist auch noch, dass Karl Eduard von Schnitzler, den man dann später aus dem Schwarzen Kanal im DDR-Rundfunk in Erinnerung hat, wahrscheinlich noch, hatte zunächst beim NWDR, beim Nordwestdeutschen Rundfunk angefangen, wechselte dann 1948 vom NWDR zum Berliner Rundfunk und Hans Rosenthal wechselte eben zum RIAS. Da gab es also dann schon Sortierungen, die sich dann im Ätherkrieg ja dann doch deutlich machten. Und wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass dieses Haus des Rundfunks mehr als nur Geschichte erlebt hat, sondern möglicherweise auch Zukunft erleben sollte. Das Fernsehzentrum wurde zumindest jetzt vor kurzem von der Intendantin im letzten Jahr, Ulrike Demmer, zum Verkauf angeboten. Man wird sich hier auf die Werte des Hörrundfunks und des Fernsehrundfunks besinnen, denn auch von hier aus ist Fernsehen gemacht worden, das darf man nicht vergessen, zum Beispiel oben auf der Dachterrasse, wo die Kantine auch noch angedockt ist. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei unserem Gesprächspartner in dieser kleinen Erinnerungsstunde, Ulrike Ruf, Künstlerin, Autorin, Regisseurin, die hier eine super Soundcollage gemacht hat in diesem Saal, in dem wir jetzt sind, in dem kleinen Sendesaal am 8. Mai, und ich kann Ihnen nur wünschen, dass Sie das nochmal aufnehmen fortführen können? Gibt es da Pläne?
Noch nicht.
Dann hört es vielleicht jetzt jemand und wir können das vielleicht empfehlen, auch jüngeren Zielgruppen, die diese Zeit natürlich weder aus Erinnerung noch sonst wie in Filmen nacherlebt haben. Dann bedanke ich mich bei Nikolaus Löwe, er ist RBB-Toningenieur, Rainer Suko von Welle 370 vom Förderverein Sender KW auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen. Dann hatte ich schon erwähnt, Dr. Kai Knörr vom Institut für Künste und Medien, Europäische Medienwissenschaft der Uni Potsdam. Und vielleicht sollte man dem Techniker, der uns jetzt hier gerade noch die ganzen Sachen auch zugemischt hat, Dank sagen, denn das ist noch alte deutsche Rundfunktradition, die uns entlastet, die wir solche Sendungen hier machen. Auf jeden Fall, dieser Drang, alles selbst zu machen, hat natürlich auch den Nachteil, dass man sehr oft auch vielleicht einen falschen Regler zieht oder dass man in der Konzentration für so eine Sendung dann nicht mehr die nötige Energie hat. Also vielen Dank, Peter Avar, dass du uns hier aus der Tonregie 3 so gut versorgt hast, hier in diesem kleinen Sendesaal des doch so großen Haus des Rundfunks. Und ich verabschiede mich natürlich nicht ohne, das werden Sie sicherlich nachvollziehen, dass ich hier in aller Bescheidenheit nochmal sagen darf, dass das eine Sendung war. Moment, jetzt, das ist es, weil ich habe den Ton hier nämlich exklusiv anliegen, die Konzentration. Ich bedanke mich bei Ihnen an den Empfangsgeräten und Sie hörten
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Im Podcast-Bonustrack hören Sie noch ein Gespräch aus dem Lichthof im Haus des Rundfunks am 8. Mai 2025, 18.45 Uhr im Rahmen der Veranstaltung Stunde Null, Radio Reenactment zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Haus des Rundfunks. Zwischen der Musikwissenschaftlerin Professor Dr. Dörte Schmidt und Ulrike Ruf, der Musikerin, Klangkünstlerin, Stückeschreiberin und Regisseurin im Grenzbereich zwischen Musik, Performance und Theater und letztlich ja auch Autorin des Radio Reenactments, das Sie vorhin in Ausschnitten hören konnten.
Ich freue mich nun, dass Frau Professor Dörte Schmidt bei uns ist und nicht allein eine Lecture halten wird, sondern mit mir zusammen mit Ihnen sprechen möchte. Bitte.
Ja, sehr herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr über diesen Abend. Und Sie haben uns ja die wichtigste Frage eigentlich in Ihrem Stück schon mitgegeben, nämlich wann ist jetzt? Denn wenn man eine Stunde Null ausruft, dann setzt man ja ein Zeitverhältnis eigentlich, ne? Und ich hatte den Eindruck, das war eines der Themen Ihres Stückes. Kann das sein?
Also das Stück ist ja entstanden aus einer Beschäftigung, die ich hier mit dem Haus, es gibt hier einen interessanten Podcast, den man ja auch nachhören kann über das Haus, und da habe ich erfahren, dass der Großdeutsche Rundfunk, der also hier aus diesem Haus gesendet hat, Sie haben die Ausschnitte gehört, Josef Goebbels war fast täglich hier, 11 Uhr zur Besprechung und hat hier seine Vorgaben gemacht, und dieser Großdeutsche Rundfunk endete in der Nacht vom, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, vom 2. auf den 3. Mai, und es folgte eine 11-tägige Funkstille. Und diese Stille dieses Senders, der vorher alles bestimmt war, der gleichgeschaltet war, das hat mich schwer beeindruckt. Die Vorstellung, dass das, was ja täglich in die Wohnzimmer der Leute gesendet worden ist, über den Volksempfänger, den fast jeder hatte, der den Namen Volksempfänger 301 nach dem 30. Januar der Machtergreifung der Nationalsozialisten hatte. Also alles war minutiös geplant und ja auch mit Symbolkraft aufgeladen. Dieser Sender schwieg. Und das war natürlich keine Stunde, es waren Tage. Und dann ging es wieder weiter. Dann führte sich das Leben wieder fort. Der Berliner Rundfunk fing an zu senden, aber das war so ein Moment der Stille.
Ja, und Sie haben uns in diesen Sendesaal nun eingeladen und uns einem solchen stillen Moment ausgesetzt, und wir konnten ausprobieren, was das eigentlich macht. Ich habe nun ausgerechnet dieses Mal diese Stille verhustet. Und jetzt mache ich auch noch eine Rückkopplung. Und dabei natürlich auch was betont, was man dann erlebt, nämlich dass man plötzlich nicht mehr weiß, ob man noch nachhört, alles das, was man vorher gehört hat, ob man jetzt in dem Raum ist. Man fragt sich natürlich auch, wo bin ich jetzt, was machen die anderen jetzt? Man ist so auf sich zurückgeworfen, aber das eben kollektiv, also in der Gruppe. Das war natürlich nicht so, als der Sender hier stoppte, weil natürlich niemand hier drin war. Das ist ja ein ganz besonderes Haus auch. Also dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst in der Gruppe und den Unterschied zwischen ich höre nach, ich höre voraus und ich höre nichts jetzt, aber ich höre den Moment. Das schien mir so eine Sache zu sein, die wichtig war in dem Stück. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir unterhalten uns ein bisschen miteinander darüber und würden das aber gerne öffnen, auch ins Publikum, weil wir natürlich total neugierig sind, wie Sie das erlebt haben. Die Stunde Null, das war ja auch das Titelgebende, also dieser stille Moment. Was war für Sie denn das Wichtige daran? Die Utopie, die Hoffnung, die da drin steckt, das Misstrauen in das, was vorher war, vielleicht auch das Trauma, was da stillgestellt worden ist. Worum ging es Ihnen?
Es ist interessant, weil der Begriff hat für mich in der Beschäftigung damit eine Entwicklung gemacht. Also ich bin ausgegangen tatsächlich von dieser Stille, was jetzt einfach die Zahl Null ist, ja sozusagen ein Nichts, die 11 Tage Stille, das war sozusagen meine Verknüpfung. Und dann war aber natürlich relativ schnell klar, erstens ist das kein historischer Begriff, dieser Begriff hat eine metaphorische Bedeutung, der ist auch nicht korrekt, der ist auch vielleicht ein bisschen ambivalent, also man könnte auch ja eine Vorstellung davon haben, dass da etwas auf Null wieder zurückgedreht wird und damit ungeschehen gemacht werden könnte. Also der ist nicht ganz unbelastet und gleichzeitig natürlich, also gibt er nicht die Wirklichkeit wahr, weil die Wirklichkeit ist sowas von vielfältig. Also in diesem Zeitpunkt nach dem Krieg, glaube ich, gab es so unendlich viele Bewegungen in alle Richtungen, nachdem eben dieser Krieg vorbei war, nachdem eine lange Zeit lang die Menschen sich eben ausrichten mussten nach dieser totalitären Gewaltherrschaft, dass plötzlich eben auch auf einmal Möglichkeiten, Wege und auch Bewegungen zu sehen waren. Und das finde ich eben so interessant, dass das bei Cage, und vielleicht können Sie das auch gleich nochmal so ein bisschen übernehmen und nochmal einordnen, bei dem stillen Stück von John Cage, was wir gerade gehört haben, also das war nicht einfach nur Stille oder nichts, sondern das war auch ein Werk, was erklungen ist, da finde ich eigentlich genau diese Entwicklung dieses Begriffes für mich auch.
Mhm. Ja, ich habe gesehen, dass einige Leute auch dann später zum Flügel gegangen sind und mal geguckt haben, was das eigentlich war. Sie haben sich ja nicht einfach nur für Cage 433 entschieden. Das ist ja so ein Stück, das ist wie ein Ungeheuer von Loch Ness. Alle haben schon davon gehört. Keiner hat es je gesehen. Hier können Sie es tatsächlich angucken, denn Sie haben ja gesehen, auf dem Klavier stehen Noten und der Pianist blättert auch um. Und er hat sich für eine ganz bestimmte Version des Stückes entschieden, nämlich für die allererste, die Cage gemacht hat. Und die Noten, die Sie da sehen, das ist eine Rekonstruktion der Partitur, die David Tudor sich selbst gemacht hat für die Uraufführung. Da sieht man, also diejenigen, die es nicht angeguckt haben, denen können wir es kurz erzählen. Man sieht Notenlinien und einen Klaviersatz, aber es sind keine Töne drin. Das heißt also, es soll nichts klingen. Der Pianist hat die Aufgabe, nichts zu spielen, und zwar eine sehr genau festgelegte Zeit lang. Und damit ist ja die Konzentration eigentlich auch des Publikums mit dem Pianisten zusammen auf das Nichts gerichtet. Und dann macht man damit eine eigenartige Erfahrung, nämlich nicht nur, wenn ich huste, sondern überhaupt hört man ja trotzdem was, die ganze Zeit. Und man hört das Rauschen der Nebelmaschine, auch vielleicht der Lüftung. Man hört den Nebenmann ein bisschen rascheln, findet das ein bisschen seltsam auch. Das holt einen zurück aus der Klanginstallation, die ja sehr einhüllend war und wo der Klang durch alle Lautsprecher immer kreiste. Und das war eine Erfahrung, die Cage natürlich selber auch gemacht hat und alle in seinem Umfeld, die das Stück in den ersten Malen gehört hat. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich fand auch, dass man noch so ein bisschen weiter hörte, was man vorher gehört hat. Also das sozusagen die Hörumgebung, die kriegt noch so ein Echo. Also das heißt, im Kopf hört man was und um sich rum hört man was. Man weiß dann gar nicht mehr so genau, sozusagen, welche Ebene ist welche. Und das ist die Erfahrung, die Cage auch gemacht hat. Und daraufhin hat er das Stück umgeschrieben und hat gedacht, da muss ich es anders notieren. Dann kann ich nicht die Stille notieren, sondern ich muss aufschreiben, dass da einer schweigt und drumherum noch was klingt. Und so entsteht die Version, die dann auch oft in Büchern abgedruckt ist, wo einfach steht, eins, erster Satz TZ, zweiter Satz TZ, dritter Satz TZ. TZ ist eine Aufführungsanweisung, die kennen wir aus Orchesterstimmen zum Beispiel. Die kommt immer dann, wenn andere noch was spielen. Also wenn ein Klang drumherum noch ist. Das heißt also, das, was Sie jetzt beschreiben, ist was, was die im Grunde selber auch erfahren haben mit dem Stück. Sollten wir das jetzt auch erfahren? Was sollten wir tun?
Ja, das Interessante ist vielleicht, sozusagen, Sie haben es auch schon ein bisschen angedeutet, der Übergang von dem davor zu dem jetzt. Also das Stück ist als Reenactment konzipiert. Reenactment bedeutet sozusagen ein Wiedererleben oder Durcherleben eines historischen Momentes. Es ist natürlich was Künstliches, aber man versucht nicht nur was sich zu erlesen oder sich erklären zu lassen, sondern sozusagen körperlich zu durchleben, um dem nahe zu sein. Und das haben wir gerade gemacht. Das sind Sounds, die sind in diesen Räumen, in diesem Gebäude hier zum Teil entstanden, natürlich nicht alle, aber viele. Und
fast
wir haben
alle,
uns
ne?
fast alle und wir haben uns sozusagen mitten reinbegeben an den historischen Ort und uns mit den historischen Geräuschen umgeben. Natürlich gab es nie die Situation, dass Menschen in dieser Masse, in diesem Raum so gestanden haben, aber auch das Klavierstück, was wir gehört haben, ist genau dort aufgenommen worden und nach dem Krieg in den Äther, ins zerbombte Berlin gesendet worden. Und nun die Stille. Und diese Stille ist eben das Katapultieren in die Gegenwart. Sie haben es auch vorhin schon gesagt, wir kommen aus der Vergangenheit, wir sind eingetaucht, der Raum ist auch ein bisschen indifferent, vernebelt, es ist irgendwie ein Eintauchen und wir tauchen plötzlich auf. Und um uns herum ist sozusagen die Soundscape des Hier und Jetzt. Und dieser gegenwärtige Moment nach der Erfahrung, sozusagen nach dieser Katastrophenerfahrung, das ist ja eine kollektive Erfahrung, die wir da gesammelt haben, ist eben dieses plötzliche Stille sein, das Zusammenstehen auch im wirklichen Sinn des Wortes und dann vielleicht auch wieder so ein auf sich, aufs Jetzt und auf sich selbst und aufs Menschsein beziehen. Und Cage, der gibt uns ja Freiheiten. Also jeder darf ja selber hören, was er auch hören möchte. Also es ist auch ein demokratisches Prinzip in diesem Stück, dass man sich auch etwas aneignet und sagt, ich entscheide mich, das oder das zu hören. Und dieses Zusammenstehen und dieses gemeinsam was zu erleben und gleichzeitig die Vielfalt zu haben, das ist so ein Jetzt-Moment für mich gewesen. Und aus diesem Zusammenstehen, also ich stelle mir das so vor, auch in dieser wirklichen Stunde Null, man hat was Schreckliches erlebt, plötzlich ist es vorbei, plötzlich steht man da als Mensch, alle Funktionen, die man vielleicht vorher hatte, alles, was war, ist plötzlich nichts mehr wert oder was anderes wert. Und nun steht man zusammen. Und ich glaube, aus diesem Moment, den ich so ein bisschen versuche, damit zu übersetzen oder nacherlebbar zu machen, sind eben plötzlich, ist der Wunsch entstanden, so etwas nicht nochmal erleben zu müssen. Also zum Beispiel die demokratischen Institutionen, wie zum Beispiel die UN, die 1945 ja noch ins Leben gerufen worden sind und später das Grundgesetz oder auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ich glaube, da war ein ganz großer Wunsch der Menschen zu sagen, das wollen wir nicht nochmal haben. Und diese Institutionen, die in der Zeit entstanden sind, die sind eben gerade heute wieder dabei zu erodieren. Und das Vertrauen oder vielleicht der Respekt davor schwindet. Und ja, das ist so ein bisschen mein Moment für dieses Stück, dass ich denke, müssen wir so was Schreckliches erleben, um uns dann wieder darauf zu besinnen, wie wir als Menschen zusammen leben wollen.
Ja, das eine dabei. Ja. Das eine ist, dass man sich als Mensch natürlich in dieser Live-Situation dann plötzlich wiederfindet und auch den Unterschied zu so einer Medialisierung im Radio erlebt. Das zweite ist aber auch, dass sie ja auch zwei Umgänge mit Radiotechnik vorführen. vorher und nachher, nach dem Bruch. Und die finde ich auch nochmal ziemlich interessant und wichtig. Was mir starken Eindruck gemacht hat, war, dass am Anfang ja auch das nationalsozialistische Radio vorgeführt worden ist als ein globales Radio. Also als ein Radio, das in die Welt sendet und wirklich sehr breit, wie soll man sagen, einen breiten Einzugsbereich hat. Und ich habe mich dann auch gefragt, wer hört das eigentlich alles? Also das sind ja nicht nur die Leute, die hier in Deutschland durch dieses Regime gefangen werden, in so einem medialen Umfeld, sondern man konnte das ja in der ganzen Welt hören.
Man konnte es in der ganzen Welt hören und ich glaube auch, man konnte in der ganzen Welt auch erleben, wie das Sendegebiet sich immer vergrößert hat. Also sagen wir mal, der Siegesrausch, die Gebiete, die ja am Anfang des Krieges im rasenden Tempo erworben wurden und vereinnahmt worden sind. Und dann gab es eben diese Überseesender, die wirklich um die ganze Welt, es ist ja auch eine neue Technik, also glaube ich auch eine große Faszination gewesen. Und dann die Vorstellung, das ist eigentlich alles unseres, das können wir alles mit unserem Radio beschallen. Ich glaube, das muss unglaublich mitreißend auch gewesen sein und euphorisierend für die Leute, die im Siegesrausch waren.
Das eine, aber das andere war ja, es hat unheimlich viele Leute gegeben, die das gehört haben.
Ja.
Also es ist ja auch so ein Imperativ da drin, hört zu, was ihr...
Natürlich, auch ein Einschüchterungsversuch.
Ja, natürlich,
absolut.
Natürlich. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich mal gelesen habe in einem Tagebucheintrag von Thomas Mann, wo er sehr deutlich darüber nachdenkt, ob man eigentlich Radiosendungen aus NS-Deutschland überhaupt hören soll. Da ging es um Übertragungen der Bayreuther Festspiele, die man in den USA durchaus hören konnte. Warum haben wir in Ihrer Klangcollage auch vorgeführt gekriegt? Und er überlegt sich das dann. Also ist das in Ordnung? Will ich das eigentlich tun? Und es wird plötzlich auch in dieser Radiotechnik wichtig, wer sendet was von wo? Und wer hört was wo? Das heißt, auch diese Technik verortet einen auf eine ganz, massive Weise wieder neu und sozusagen zeigt auch eine Verhältnisbildung.
Und eine Vereinnahmung natürlich, also eine Aneignung. Ich meine, da ging es jetzt Wagner als deutschen Komponisten, der natürlich aber auch woanders gespielt worden ist. Auch Beethoven, wir haben jetzt vorhin zum Beispiel eine Beethoven-Aufführung von der BBC gehört. Ich glaube, da ging es auch darum, wer hat sozusagen die Hoheit drüber oder wer proklamiert das als seine Kultur,
Klar. Ja. Also dass dann natürlich alle umliegenden Länder auch versucht haben, das Radiomedium zu nutzen, um dann da einzubrechen. Das war ja auch sehr sehr eindrücklich in ihrer Klanginstallation. Das heißt, es gab sozusagen in dieser Technisierung, die am Anfang ja auch vorgeführt wurde, als könnte man sagen, so eine Art zweite Natur. Ne? Also man muss dem Fortschritt, man kann ihm nur hinterherlaufen oder mitmachen. Ne? Wir machen das mit, aber wir prägen es dann auch. Da gab es ja dann doch auch Einbrüche, ne? und so einen Kampf um die Deutungshoheit.
Ich glaube, die anderen haben schnell aufgerüstet auf dieser Ebene und haben natürlich dann auch versucht zu stören. Störsender gab es und dann eben Feindsender oder eben Botschaften, die einzelnen Nationen sich gegenseitig oder die kriegerischen Nationen versucht haben, immer an die Zivilbevölkerung zum Beispiel zu senden, damit um natürlich irgendwie auch die Moral zu schwächen der Leute, um eben irgendwie zu zeigen, es gibt auch einen Außen, es gibt nicht nur das gleichgeschaltete Radio zum Beispiel. Ich meine, es wurde ja Feindsender gehört, es wurde auch beim Feindsender immer dazu gesagt, Achtung, Vorsicht beim Abhören, wir haben es gehört, stellen Sie den Sender bitte wieder zurück auf den Deutschlandfunk. Also man passt da auf, dass die Menschen, begaben sich in Lebensgefahr, die Feindsender hörten.
Das heißt also, das Medium selber impliziert noch keinen Gebrauch, sondern es geht darum zu verstehen auch, wie die Gebräuche sich unterscheiden. Also das ist offensichtlich ja ein starker Punkt dabei. Und gleichzeitig ist ja allen klar, dass da eine Kultur auseinandergebrochen ist. Das ist ja offensichtlich... Also auch hörbar, wenn ich diese Feindsender dann habe, die sogenannten, und ich habe da aber meine ganzen, also zum Teil ja sehr bekannte Sprecher. Also es ist ja nicht in jedem Fall so, dass man die Sprecher gar nicht kennt in Deutschland, sondern das sind die Leute, die nicht mehr da sind. Also das heißt, die auseinandergebrochene Kultur wird darin auch hörbar, auf eine Art. Welche Rolle spielt denn dabei für Sie die Musik? Sie haben ja ein paar sehr charakteristische Musiken da hineingebaut. Welche Rolle spielt die Musik aus Ihrer Sicht dabei?
Ja, ich habe natürlich versucht, die Musik so zu verwenden, wie sie gedacht worden ist. Also es gab natürlich eben vom Rundfunk, vom Propagandaministerium natürlich ganz klare Vorgaben. Also Goebbels, der hatte eigentlich eher den Sinn für die Hochkultur. Der war der Freund von Wagner, Beethoven und Bruckner. Aber dem war halt klar, dass der breite Massengeschmack, der ist das nicht. Der muss aber, der muss bedient werden. Denn die Leute sollen ja vor allen Dingen dranbleiben am Radio, sollen nicht abschalten. Also wurden viel Schlager, Volksmusik oder Operette wurde gespielt, einfach um die Leute, ja, ans Radio zu holen, um ihnen Erbauung, sagt er, oder Zerstreuung, oder eben auch, fand ich dann später, vor allen Dingen auch die Schulter zum Trost zu bieten. Gerade als es dann eben schwieriger wurde, als man Niederlagen verkaufen musste, hat man vermutlich widerwillig, aber doch verstanden, dass die Menschen irgendwie sich verstanden fühlen wollen. Und das Radio sollte eben auch da sein für die Menschen, um immer auch die Leute am Draht zu halten. Also auch perfide über diesen Trost.
Ja, man kann das ja in den Tagebüchern von Joseph Goebbels ganz gut nachlesen, wie gezielt er über diese medialen Fragen nachgedacht hat. Interessanterweise kann man an diesem Tagebuch auch lernen, das fand ich eigentlich sehr eindrucksvoll, wie ihm jeder Maßstab für die Unterschiede und die, wie soll man sagen, Ebenen verloren gegangen ist. Also er konnte irgendwann die schlimmsten Verbrechen und das Unterhaltungsradio gar nicht mehr auseinanderhalten, hat man fast den Eindruck. Das merkt man erst, wenn man das Tagebuch als Ganzes liest und nicht nur die kleinen Zitatausschnitte, die man normalerweise kriegt. Aber man sieht daran, dass das irgendwie zusammengeht, diese Art von Vereinnahmung und der Verlust aller Maßstäbe und aller, wie soll man sagen, Vorstellung von den Unterschieden und den Realitäten dahinter.
Ja, man weiß das ja auch mittlerweile von dieser Rede, der berühmten Sportpalast-Rede, aus der man ja den berühmten Ausschnitt, natürlich ging es ja um Ausschnitte, natürlich ging es darum, auch Radioschnipsel zu zeigen, die man kennt, die uns auch irgendwie triggern, weil es spricht natürlich einfach auch sehr stark für die Zeit. Und man weiß aber trotzdem, dass diese Rede zum Beispiel im Nachhinein bearbeitet worden ist. Vermutlich sind der Sound, das Applaus, es ist aufgeblasen worden. Man konnte das noch nicht live senden. Es wurde also zeitversetzt gesendet und dann nochmal angepasst. Und Goebbels war eben selber auch seiner Wirkung sich so, ja, der war sich so sicher, dass er die Rede der Reden gehalten hat. Also er war da auch so, ja, so selbst überzeugt mit dieser Rede. Und gleichzeitig wusste man, dass in der Bevölkerung natürlich, da war die Schlacht von Stalingrad schon getan. Also es war, viele Menschen hatten Angehörige verloren. Es gab unglaublich viele Vermisste. Es war schon klar, dass die Lage schon ganz schön aussichtslos war. Aber er war der Meinung, mit dieser Rede, damit, dass er die, also nicht nur im Radio, sondern die wurde auch in der Wochenschau gezeigt, also es gibt natürlich auch Bildmaterial dazu, kennen wahrscheinlich alle, dass er damit irgendwie nur mit so einer Rede alles nochmal rumreißen kann und nochmal das ganze Land auf totale Kriegswirtschaft einstellen kann.
Das Interessante ist ja, dass wir diese Rede natürlich nicht hören können wie die Zeitgenossen, sondern dass wir sie heute hören. Und wir haben diesen Ausschnitt in so vielfältigen Zusammenhängen vorher schon mal gehört, dass wir eigentlich alles, was wir über diese Ausschnitte und die Kommentare und die Erinnerungskultur, die damit verbunden ist, ja gleich mithören. Und bei den Musikbeispielen ist das ja so ähnlich. Also wenn wir den Walkürenritt hören, dann wissen wir nicht nur, dass das in der Wochenschau, ich glaube, dreimal oder viermal sehr charakteristisch verwendet worden ist, sondern wir haben, also jedenfalls einige von uns, denke ich doch, sofort Stanley Kubrick auch noch im Kopf. Also das heißt, es lagern sich unendlich viele Sachen dann auch an. Und unser Bild, also wir haben fast ein Bild von der Sache schneller im Kopf als die Sache selber.
Klar, das ist natürlich ein Effekt auch, der entsteht. Und gleichzeitig ist es natürlich auch erschreckend zu wissen, dass eben diese kleinen Triggerpunkte dieses riesige Bild erzeugen, weil es ist ja nun mal so, dass auch viele, sagen wir mal, auch ja, Möglichkeiten, die die Nazis genutzt haben, um Musik zum Beispiel auf Film, auf Kampfhandlungen zu schneiden, Effekte sind, die kennen wir später aus Hollywood oder das, also das ist auch da erfunden worden. Also man merkt auch, wo kommt das eigentlich her? Das haben die Nazis schon gemacht und später, und zwar sehr erfolgreich, und es ist später eben in allen möglichen anderen Bereichen plötzlich wieder aufgenommen worden. Schon auch wenn Goebbels sagt, naja, entscheidend ist, dass wir den Apparat anmachen. Natürlich denke ich da an das Handy, wo entscheidend ist, dass wir es natürlich in der Hand haben und draufschauen. Also es ist ja dasselbe Prinzip.
Ja, die Prinzipien scheinen einem dann plötzlich alle nicht mehr so neu, mit denen wir heute uns auseinandersetzen. Das ist wohl wahr. Ja. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir in anderen Zeiten leben auf gewisse Weise und bestimmte Mechanismen haben, die uns warnen rechtzeitig. Ne? Das hoffen wir natürlich. Aber ich würde gerne auch das Podium noch ein bisschen öffnen. Ich glaube, es gibt irgendwo auch ein Mikro, das wir rumreichen können. Ne?
Wir müssen uns jetzt...
Oder müssen wir als...
Dann geben wir das... Aus.
Wenn Sie Fragen haben, bitte mischen Sie sich ein. Wir diskutieren sonst, also wir sprechen auch weiter, so ist es nicht. Aber wenn Sie Fragen haben, bitte mischen Sie sich ein, melden Sie sich, dann kriegen Sie das Mikro. Was mir eindrücklich, es gibt eine
um die Ecke.
Meldung.
Ist er an? Hört er mich?
Ja, schönen guten Abend, Frau Ruf. Also erstmal ein ganz großes Kompliment für Ihr Radio-Feature oder Ihre Sound-Collage. Das hat mich tief berührt, ganz toll gemacht. Eine Frage, die sich mir ganz groß aufgedrängt hat als Radioliebhaber, wieso man das nicht auch parallel im Radio hören konnte, weil das bietet sich ja total an. Das ging so unter die Haut, das hätte ich mir auch sehr gut im Radio vorstellen können.
Also da hätte ich jetzt grundsätzlich nichts dagegen gehabt, aber das ist sozusagen ein Projekt, was ja ich als Veranstalterin veranstalte, und es ist nicht, also es gibt eine Kooperation mit dem Haus, aber es ist sozusagen kein Radioprojekt, was vom Haus ausgegangen ist, und da gibt es auch komplizierte, wie soll ich sagen, Entscheidungsprozesse, so dass das jetzt erstmal nicht die Frage war, aber ich finde es interessant, dass Sie gesagt haben, unter die Haut gegangen, und ich glaube, das unter die Haut gehen, das schafft man vielleicht auch noch besser und noch eher, wenn das eine Live-Performance ist.
Ich würde gerne was zurückfragen. Was hat der Raum mit Ihnen gemacht? Und dass das sozusagen um Sie rum war, der Klang?
Ja, in diesem Raum war ich ja schon öfters. Der Raum ist unfassbar schön zur Geltung gekommen. Durch diesen Rauch, den rotierenden Klängen und dem Licht, also dieses Zusammenspiel aus allem, das hat schon eine große Magie ausgemacht. Die Magie des alten Radios, wie ich es durch alte Radiofeature von früher kenne. Also mein Radioliebhaberherz hat das auf jeden Fall sehr berührt im Gesamtkonzept. Ich hoffe, ich konnte Ihre Frage gut beantworten.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass der Raum dabei wichtig war und auch die Sache mit dem Rauch, ne? Also dass das so ein unwirklicher Raum war auf diese Weise. Und es gab ja auch was mit dem Licht, ne? Was haben Sie mit dem Licht betrieben?
Also das Stück ist natürlich ein Hörstück und trotzdem ist es ein Live-Stück. Also auch im Konzert spielt, in jedem Konzert, was ja auch zum Hören, aber trotzdem eben auch ein Live-Event. Es spielt ja Raum, spielt ja eigentlich alles eine Rolle. Und auch das Publikum spielt eine Rolle. Das Publikum war natürlich, wie Sie dann irgendwann plötzlich in dem Cage vielleicht gemerkt haben, auch Performer. Also Sie waren ja Teil dieses Abends, in dem Sie da auch standen, in dem Sie innegehalten haben, in dem Sie vielleicht auch ein bisschen gekämpft haben, weil es war ja sehr lange still. Wie geht's weiter? Also dieser Raum wird eben von uns so dezent bespielt, also visuell dezent bespielt, weil er auch dann nicht in den Vordergrund treten soll, sondern weil er eigentlich das bewegen soll, ganz leicht, was man ansonsten hört.
Ja, Sie haben uns ja schon klar gemacht, dass es Licht gibt im Raum von draußen. Also Sie haben uns ein Draußen in Erinnerung gerufen, hatte ich den Eindruck. dadurch, dass man immer diese Fensterschatten sah. Ich gucke noch mal um mich. Eine Frage, die mir noch aufgegangen ist, als ich das hörte, war tatsächlich noch mal zurück auf meinen Anfangspunkt, das Zeitverhältnis, das Sie da setzen. Also es gibt diese Vergangenheit, es gibt die ganze Hörerfahrung, die wir selber mitbringen, es gibt die O-Töne. Und was wir bemerken, passiert ja immer, wenn es vorbei ist, auf eine Art. Also das heißt, wir erleben uns eigentlich immer als Erinnernde, könnte man vielleicht sagen. Ist das Absicht?
Also ich glaube, wenn man sich als Publikum versteht und in eine Veranstaltung geht, dann ist man normalerweise, setzt man sich hin und hört oder schaut zu und begibt sich in eine gewisse Passivität und ist eigentlich außerhalb der Szenerie. Und hier, natürlich braucht es auch ein paar Stühle, manche Leute können nicht so lange und möchten nicht so lange stehen, aber hier ist man eigentlich sehr aktiv dabei gewesen und eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, Teil des Ganzen. Und gleichzeitig eben in dem Moment, wo man die Schwelle überschritt in den Raum, ist der Raum leicht verdunstet, er ist eben doch anders, als er sonst ist, hier im üblichen Tagesbetrieb. Man taucht eben ein, man taucht eben schon in eine Vergangenheit ein. Und diese, sagen wir mal, wir haben ja eine kollektive Vergangenheit, wir kennen unsere Geschichte, wir Deutschen, wir erinnern unsere Geschichte hoffentlich auch nach wie vor immer noch sehr intensiv und klar. Wir haben diese Erinnerungskultur, die uns auch irgendwie auszeichnet und die wir aber auch am Leben und am Laufen lassen müssen, gerade heute. Und gleichzeitig ist diese Erinnerung eben auch mit der Gegenwart total verbunden. Und also klar, Sie haben gesagt, es gibt von Anfang an auch diesen Bezug nach draußen, aber eigentlich erst im Cage, wenn diese Vergangenheit plötzlich schweigt, da entsteht die Verbindung zum Jetzt und eigentlich auch so vielleicht dieses Verantwortungsgefühl, dass diese Vergangenheit mit uns eben immer noch verbunden ist, dass es eben nicht wirklich vergangen ist, sondern in unserer Geschichte, in unserer DNA, in unseren vererbten, was auch immer, ja, in unseren Verhaltensweisen, in unseren, vielleicht auch wie wir erzogen sind. Also das lebt in uns. Wir haben alle diese Generationen davor und nochmal davor, die diese Zeit erlebt haben. Das heißt, wir sind verbunden mit der Zeit. Wir sind nicht losgelöst daraus.
Ja, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Schlusswort und zeigt nochmal, wie schillernd diese Stille ist und wie schillernd auch diese Idee von Stunde Null ist, die gleichzeitig eine Utopie ist, eine Hoffnung, dass es nie wieder so wird oder ganz anders weitergeht, aber eben auch ein Misstrauen, ob das überhaupt möglich sein wird, ein Trauma, ein Verschweigen, eine Angst vor dem, was da schweigt, ist ja alles mit drin und aktiviert im Grunde jeden, der auf diese Stille zurückgeworfen wird. Und hoffentlich aktiviert er uns in eine solche Verantwortung. Das kann man, glaube ich, heute nicht laut genug sagen, in Tagen wie diesen. Vielen Dank.
Die Musikwissenschaftlerin der Universität der Künste Berlin, Professor Dr. Dörte Schmidt, im Gespräch mit Ulrike Ruf, der Musikerin, Klangkünstlerin, Stückeschreiberin, Regisseurin und Autorin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bei diesem sehr speziellen Medienthema. Wenn Sie jemanden kennen, der an dem Thema dieses Podcasts ebenfalls Interesse haben könnte, teilen Sie gern diesen Podcast. Empfehlenswert ist das Medienmagazin-Abo in der ARD-Audiothek. Nächste Woche Montag gibt es eine neue Podcast-Episode des Radio 1 Medienmagazins. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn Sie live am Radio dabei sind. Immer samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.